Herzlich willkommen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Und der auch jetzt, hier und heute bei uns und für uns da ist. Wie gut. Wie gut, dass wir an diesem 13. Sonntag nach Trinitatis miteinander Gottesdienst feiern können. Und Peter hat den Wochenspruch aus Matthäus 25 für uns.
Christus spricht, was ihr getan habt, einen unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.
Danke. Was ihr getan habt, einen von diesen Geringsten, da sind natürlich nicht nur die Brüder gemeint, sondern auch die Schwestern, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Dieser Gottesdienst ist kein Gottesdienst wie jeder andere, weil die Situation, in der wir hier stehen, keine Situation ist wie jeder andere. Durch das, was in der Schule in Neuzittau, also wirklich mitten unter uns passiert ist, und deshalb wird ein Schwerpunkt in diesem Gottesdienst auch auf Gedenken und Gebet, und die Predigt wird eine relativ kurze sein. Und wir feiern Abendmahl in diesem Gottesdienst. So haben wir die Möglichkeit, wirklich unsere Hände auszustrecken, aber auch in Stille zu beten. Und so feiern wir Gottesdienst. Gott, vieles macht uns dankbar und anderes fassungslos und erschüttert uns. Wenn Menschen sterben, die wir lieben und die zu unserem Leben gehören, und erst recht, wenn junge Menschen aus dem Leben gerissen werden und dann noch so gewaltsam. Was das für Leid bedeutet, für die Familien, für die Freunde an der Schule. Wir bringen dir unsere Fragen und Klagen, wir klagen dir dieses Leid und bitten dich, Herr, erbarme dich.
Wir hören die Lesung aus Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. Ehre sei dir, Herr. Als die Zahl der Jünger in Jerusalem zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden. In der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Lob sei dir, Christus.
Ihr Lieben, die Pfingstgeschichte, also die ist nicht ganz so bekannt wie die Weihnachtsgeschichte und die Ostergeschichte, aber genauso wichtig. In der Apostelgeschichte, genau, Kapitel 2, Peter. Genau. Das ist ja scheinbar eine Erfolgsgeschichte, was da gestartet ist in Jerusalem und wie das weitergeht. 3000 Menschen kommen zum Glauben durch die Predigt von Petrus und den anderen in den Gesprächen, und das geht richtig toll los. Es kommen auch weiter Leute dazu, und es ist begleitet von Wundern, von Heilungen, von Predigten. Da wächst richtig was. Wahnsinn. Und es gibt, erfahren wir, auch die erste kommunistische Gemeinschaft, also Gütergemeinschaft. Die haben alles zusammen, heißt es in der Apostelgeschichte. Also sprich, die bringen das ein, was sie haben, und andere, die es brauchen, kriegen es. Es ist doch toll. Nun, Die Bibel ist aber auch ehrlich und auch die Apostelgeschichte ist ehrlich und sagt nicht nur, wo es toll und super und wunderbar läuft, sondern auch, wo es nicht gut läuft und ja, wo es richtig Schwierigkeiten gibt. Und unser Text, der gehört durchaus in diese Kategorie. Ja, es stimmt, viele kommen dazu, das ist schon toll, aber auf einmal ist alles auch ganz anders, als es vorher war. Wo sich die Apostel irgendwie und die mit ihnen so am Werk waren, um alles kümmern konnten. Und jetzt? Jetzt kommen Leute zu kurz. Und dann ausgerechnet noch ja, die sowieso wahrscheinlich eher etwas am Rand stehen. Es heißt, es gibt Klage der Juden, also es sind ja bisher alles Juden, Christen, Juden, die praktisch zum Glauben gekommen sind, weil die hebräischen Witwen besser versorgt werden als die griechischstämmigen Witwen. Wurden da etwa Unterschiede gemacht? Ja, und dann kriegen wir mit, dass es den Aposteln auf jeden Fall auch zu viel wird. Sie können sich nicht mehr um alles und alle kümmern, jedenfalls nicht mehr so wie vorher und der Situation im Ganzen dann gerecht werden. Sie sind überfordert von den Aufgaben, von den Erwartungen. Aber sie finden, wir haben es gehört, sie finden eine gute Lösung. Miteinander und füreinander. Die Lasten werden auf mehrere Schultern verteilt. Ja, klasse, ich meine, es sind ja auch genug, denkt vielleicht mancher von uns, wenn so viele dazukommen. Aber es gibt nicht nur Probleme dieser Art in der Versorgung, sondern es gibt auch noch weiter richtig krasse Probleme. Es gibt in der Gemeinde, wir haben es gerade vorher in Apostelgeschichte 5 am Ende, es gibt Lug und Trug, selbst in diesem tollen Modell der Gütergemeinschaft. Ich führe das jetzt nicht weiter aus. Und noch einschneidender, nicht lange nach dieser tollen Idee und ihrer Umsetzung, dass es da diese Armenpfleger, diese Diakone gibt, die sich dann um das kümmern, was da zu kurz gekommen ist, wird einer von ihnen gesteinigt. Wegen seines Glaubens und wegen seines Verkündigens und Tuns gesteinigt. Stephanus. Und die anderen, so lesen wir weiter, die müssen in Folge von dem Ganzen dann auch fliehen, weil auch sie gefährdet sind. Jetzt hatte man so eine tolle Idee und schwuppdiwupp, ja, schon wieder alles anders. Es kommt insgesamt zu einer Verfolgungssituation der Urgemeinde, wo einiges dann im Umbruch ist. Wenige Jahre später, gute 10 Jahre später nach Jesu Tod, wird Jakobus, der Bruder von Johannes, also einer der Jünger von Jesus, auch von König Agrippa hingerichtet. Und Petrus hätte es beinahe auch erwischt. Der wird allerdings wunderbar aus dem Gefängnis gerettet von Gott. Also insgesamt, was für eine Situation, so toll, wie sich das alles erstmal liest und anhört, mit so vielen Verunsicherungen, mit so vielen Schwierigkeiten und Veränderungen schon allein in den ersten 10 Jahren oder 12, 13 Jahren. Wie, habe ich mich gefragt, sind die Christen eigentlich damit damals umgegangen? Sie haben miteinander in diesen Fragen und Problemen, die sie hatten, gerungen. Also miteinander, ja, es gab kontroverse Diskussionen und man war sich nicht in allem einig, aber man hat nicht nur miteinander gerungen oder gar gegeneinander, sondern man hat umeinander auch gerungen und hat darum gerungen, gemeinsam Fragen, Lösungen, ja, Ideen zu entwickeln, wie es denn weitergehen kann. Und dazu war eins ganz grundlegend wichtig, nämlich, dass sie auch miteinander gebetet haben. Jeder und jede für sich, aber auch gemeinsam gebetet haben, dass Gott doch Wege und ja, was schenkt, dass deutlich wird, wie es weitergehen kann und dass es weitergehen kann. Denn davon waren sie überzeugt. Gott ist Und Gott bleibt der Herr seiner Gemeinde, auch in all den Herausforderungen und Problemen. Und Gott wird neue Wege schenken und Zukunft für seine Gemeinde, für die Sein, für seine Kirche. Und sie machen dann auch die Erfahrung durch diese Entwicklung mit all den Veränderungen und Problemen, dass Gott für sie sorgt, dass er seine Kirche tatsächlich baut, oft in unerwarteter und bisher unbekannter Weise. Ich muss noch eins sagen, das hatte ich eigentlich weglassen wollen, aber ich muss es sagen, weil kurze Zeit später, es waren ja wie gesagt alles erstmal Juden, die Christen wurden. Also Jesus als ihren Messias, als den Christus erkannt und anerkannt haben. Jetzt kamen aber immer mehr Heiden zum Glauben durch die Missionsreisen, nicht nur von Paulus, auch von den anderen. Und es war die Frage, müssen die denn jetzt erstmal selber alle Juden werden? Geht doch gar nicht so einfach, führe ich jetzt auch mal nicht aus. Also es war wirklich sehr kompliziert, überhaupt von außen in die jüdische Community reinzukommen. Und da mussten sie auch miteinander ganz grundlegend eine Frage und Veränderung bewältigen. Und was ist für uns, was ist denn schon so schwierig daran? Ist doch klar, wie das läuft. Ja, im Nachhinein schon. Für die war das etwas so Grundlegendes, wie es grundlegender fast gar nicht geht. Aber sie haben Wege gefunden, im Gebet gesucht, im Gespräch miteinander darum gerungen und gemeinsam das, was sie dann erkannt haben, umgesetzt. Und das hat die Kirche sich entwickeln lassen durch viele, viele, viele Veränderungen auf der ganzen Welt bis zu uns heute. Und da bin ich dann auch bei uns heute. Wir können ja nicht gerade sagen, dass wir gerade eine wachsende Kirche sind, so mit zigtausenden, die dazukommen. Nein, es sind eher zigtausende, die weggehen, austreten. Aber doch haben wir da ziemlich viel, wo wir Ähnlichkeiten feststellen, wo wir einfach merken, wir haben so heftige Herausforderungen und Probleme. Und was heißt das alles für die Zukunft? Und gerade deswegen, finde ich, ist der Text heute auch so wichtig. Und deswegen habe ich ihn auch heute für uns mit hineingenommen, auch wenn unsere Situation so ganz anders ist. Aber manches eben doch wichtig für uns. Denn bei uns ist auch einiges an Veränderungen und Herausforderungen. Schon allein der Sollstellenplan, ich denke, die meisten wissen es, aber vielleicht nicht alle, dass wir vom Sollstellenplan her in Zukunft nicht mehr 3,5 Fahrstellen, sondern 2,5 Fahrstellen haben werden, wenn der nächste von uns Fahrpersonen geht. Und das ist einfach eine Veränderung. Und das wird uns in den nächsten Jahren, in der nächsten Zeit auch wird spürbar werden, wird nicht nur irgendwann mal der Fall sein, sondern wir werden das erleben. Und das Gefühl, dass bestimmte Bereiche, bestimmte Gruppe, bestimmte Menschen zu kurz kommen, das haben wir, das kennen wir. Mancher von den Seniorinnen und Senioren fragt sich, werden wir dann noch genug Aufmerksamkeit, Versorgung haben, jedenfalls das, was wir brauchen. Und dass die Leitenden, und ich meine jetzt nicht nur die hauptamtlichen Mitarbeitenden, sondern auch die Ehrenamtlichen, dass da viele schon jetzt überfordert sind oder beziehungsweise sehr bis an die Grenze und über die Grenze gefordert sind mit dem, was sie tun, auch das ist etwas, was wir kennen. Gerade deshalb ist es aber so wichtig, dass das, was die Christen damals gemacht haben, vielleicht für uns auch wegweisend sein kann. Und das fängt tatsächlich mit dem Gebet an. Jeder für sich, aber auch immer wieder gemeinsam im Gebet darum ringen, dass Gott Wege, Ideen und auch Menschen schenkt, gerade wo wir nicht immer mehr haben, sondern eher auch immer weniger haben, dass Gott Menschen schenkt, beruft, bewegt, die sich auch gebrauchen und berufen lassen. Wirklich darum ringen im Gebet. Und das andere, es braucht auch die Bereitschaft, sich ja mehr einzubringen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die, die sowieso schon ganz, ganz viel machen, noch mehr machen, sondern dass andere sich hineinnehmen lassen und auch nach ihren Möglichkeiten Gemeindeleben auch verantwortlich mitgestalten, vielleicht auch finanziell noch mal stärker das Gemeindeleben unterstützen, wenn das in Zukunft nötig werden würde. Irgendwann wird es das. Oder wie auch immer, sich einzubringen in das Gemeindeleben. Und ich habe so überlegt, unsere Sommerpredigtreihe, die hat gezeigt, dass durchaus auch Veränderungen, sagen wir mal, in Gottesdienstpraxis, aber auch in dem, wie sich Menschen bewegen von Gemeinden, also von Orten zu anderen Orten innerhalb der Gemeinde oder auch ja über Gemeindegrenzen hinaus, wie das etwas ist, was wirklich gut tut. Und so sitzen wir ja heute hier auch, also ja, aus Rahnsdorf, aus Wernsdorf, aus ganz verschiedenen, Woltersdorf, ganz verschiedenen Orten. Und das ist gut so, wenn wir auch da Veränderungen mitgehen und trotzdem gucken, wie können die vor Ort, wie zum Beispiel die Senioren, Senioren, trotzdem nicht zu kurz kommen. Das wird ein Miteinander reden, ringen und auch, ja, wird viel brauchen, wo wir jetzt noch nicht alles wissen, wie es gehen kann. Aber ich merke schon allein, wie es in den letzten 30 Jahren doch Veränderungen gab. Guck mal zurück, was seit der Wende oder in den letzten 30 Jahren auch nur dann alles sich verändert hat. Und wir können trotzdem lebendig Gemeinde gestalten und leben und sein. Gott sei Dank. Und auch für uns gilt, Gott ist und bleibt der Herr seiner Gemeinde und wird uns da leiten. Und wir müssen aber aufmerksam, wach und bereit sein, uns auch führen, leiten und gebrauchen zu lassen. Es gab in der Kirchengeschichte eigentlich keine 50, auf jeden Fall, ja, also 100 Jahre waren schon richtig viel, wo nicht grundlegende Veränderungen irgendwie griffen und von Kirche auch darauf reagiert werden mussten. Führe ich jetzt nicht aus. Und das, ja, geht eben auch um uns zu sagen, Gott will, kann und wird uns gebrauchen. Er wird uns brauchen, im doppelten Sinne. Ja? Er wird uns brauchen und er wird uns brauchen. Und das ist etwas, wozu mir der Text sehr viel Mut macht. Immer mit der Frage, wie können wir unter den gegebenen Bedingungen unserer Welt und Zeit Kirche Jesu Christi sein, seine Liebe erfahren, aber auch weitergeben in Wort und Tat, sodass Menschen auch davon etwas mitbekommen können und zum Glauben kommen können, auch bei uns und durch uns. Und deshalb lasst uns dranbleiben am Gebet. Lasst uns dranbleiben, dass wir nicht auseinanderlaufen, sondern ja miteinander, umeinander ringen und um die Wege in Zukunft und uns gebrauchen lassen. Amen.